Die Gnade sei mit uns und der Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen gerade bei der Schriftlesung so ein bisschen mit durchlebt hat, was David da niedergeschrieben hat. Und ich habe bei der Vorbereitung der Predigten, gucke ich ja natürlich auch mal die Lesung an, mir gedacht, wir können nicht einfach bei Vers 16 hier stehen bleiben. Denn der Vers 16 endet ja, sie lästern und spotten immerfort und knirschen wider mich mit ihren Zähnen. Der nächste Vers, die Bitte an Gott, Herr, wie lange willst du zusehen? Errette doch meine Seele vor ihrem Unheil, mein Leben vor den jungen Löwen. Mir wichtig, dass wir diese Spannung auflösen in diese Richtung. Denn das Unheil hat nicht das letzte Wort, auch nicht in unserem Leben. Sondern wir dürfen uns an Gott wenden, Herr, errette mich, erlöse mich. Du hast den Feind besiegt und das gilt auch für uns heute. War mir wichtig als Vorbemerkung, das noch einmal vorweg zu schieben. Ich habe den Hinweis verstanden. Ja, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Als ich gerade da saß, fiel mir das Aber auf. Deshalb bin ich nach vorne gegangen, habe nochmal meine Bibel geholt und geguckt, was steht denn im Vers davor? Wenn hier ein Aber ist, dann steht davor ja etwas Gegensätzliches dazu. Wer weiß es, wer braucht keine Bibel? Ich glaube, ich wusste es nicht, jetzt so wörtlich, was da steht. Da steht, nun stirbt kaum jemand um eines Gerechten willen, um des Guten willen wagt er vielleicht sein Leben. Also Paulus meint, wir geben ja noch nicht mal unser Leben hin für einen, der gerecht ist, für einen Guten. Und dann sagt er, aber Gott, er weiß seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Mit diesem Gott haben wir es zu tun. Das steckt unter anderem mit in diesem Vers. Und unser Predigttext für heute, habe ich mich drüber gefreut, wir haben vorgeschlagen, einen Liebesbrief Gottes an sein Volk. Ein Text, in dem der Verfasser seine Liebe, seine Enttäuschung und seine Konsequenzen zum Ausdruck bringt. Ich weiß nicht, wer von Ihnen hat mal einen Liebesbrief geschrieben. Ruhig mal aufzeigen. Wer hat mal einen Liebesbrief bekommen? Und wer von denen hat die noch? Vielleicht im Bündel zusammengebunden, im Kleiderschrank irgendwo liegen. Sind bei euch in Thailand verschütt gegangen. Ihr habt sie verbrannt. Ja. Die holt man doch immer wieder mal raus und liest sie nochmal. Stimmt's? Ja. Um sich dieser Liebeserklärung nochmal neu gewiss zu machen. Denn wir Männer sind ja so ein bisschen anders gestrickt, habe ich mir sagen lassen, als die Frauen. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Da ist das Bauernehepaar, ja, goldener Hochzeitstag. Die Bäuerin steht auf, nimmt das schöne Geschirr aus dem Schrank, stellt es auf den Tisch, deckt schön den Tisch, Blümkes hin. Bauer kommt wie jeden Morgen, nimmt sich die Zeitung, setzt sich hin und liest. Sie fängt an zu heulen. Er sagt, Frau, was ist, was heulst du? Sagt sie, ja, heute sind wir 50 Jahre verheiratet. In diesen 50 Jahren hast du mir nicht einmal gesagt, dass du mich liebst. Er sagt, er, Frau, das habe ich dir vor 50 Jahren bereits mitgeteilt. Hätte sich irgendwas daran geändert, ich hätte es dir schon gesagt. Ja? So sind wir Männer doch, oder? So ein bisschen. Heute ein Liebesbrief Gottes, den wir uns immer wieder mal vornehmen können, ja, um uns das nochmal neu gewiss zu machen, dass Gott seine Liebe zu uns erweist. Ich lese aus Jesaja 5, wir haben den Text auch hier vorne stehen, Dankeschön. Jesaja 5, 1 bis 7. Ja, das ist nicht meine Bibel, da brauche ich länger zum Blättern. Wohlan, ich will meinem lieben Freunde singen, ein Lied von meinem Freund und seinem Weinberg. Berg. Mein Freund hatte einen Weinberg auf einer fetten Höhe. Und er grub ihn um und entsteinte ihn und pflanzte darin edle Reben. Er baute auch einen Turm darin und grub eine Kelter und wartete darauf, dass er gute Trauben brächte, aber er brachte schlechte. Nun richtet, ihr Bürger zu Jerusalem und ihr Männer Judas zwischen mir und meinem Weinberg. Was sollte man noch mehr tun an meinem Weinberg, dass ich nicht getan habe an ihm? Warum hat er denn schlechte Trauben gebracht, während ich darauf wartete, dass er gute brächte? Wohlan, ich will euch zeigen, was ich mit meinem Weinberg tun will. Sein Zaun soll weggenommen werden, dass er verwüstet werde. Und seine Mauer soll eingerissen werden, dass er zertreten werde. Ich will ihn wüst liegen lassen, dass er nicht beschnitten noch gehackt werde, sondern Disteln und Dornen darauf wachsen und will den Wolken gebieten, dass sie nicht darauf regnen. Des Herrn Zebaoth Weinberg aber ist das Haus Israel und die Männer Judas seine Pflanzung, an der sein Herz hing. Er wartete auf Rechtsspruch, siehe, da war Rechtsbruch, auf Gerechtigkeit und siehe, da war Geschrei über Schlechtigkeit. Wir beten. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit, segne Reden und Hören zu deiner Ehre. Amen. Jesaja beschreibt hier im Auftrag Gottes den singenden, begeisterten Liedersänger. Das Lied meines Liebsten von seinem Weinberg. Da wird beschrieben, wie viel Einsatz, Mühe und Last dieser Freund aufgewandt hat, um einen Weinberg anzulegen. Mit welchem Ziel? Trauben, gute Trauben zu ernten. Um einen Weinberg anzulegen, da war schon viel Mühe nötig. Die ganzen Maschinen, die wir heute haben, die gab es ja noch nicht. Und selbst heute ist es noch mühsam. Man legte für gewöhnlich am Berg Terrassen an, befreite die von Steinen. Daraus baute man dann Stützmauern. Meistens pflanzte man dornige Hecken um die Kultur herum. Wozu? Um die Kultur zu schützen. Vor wilden Tieren zum Beispiel oder vor Halunken, die kommen wollen, um Trauben zu klauen. Ja. Der Wachturm oder manchmal auch eine Steinhütte diente im Sommer als kühle Behausung der Arbeiter und dort wohnte für gewöhnlich auch der Weinbergbesitzer, der dann alles im Blick hatte und kontrollieren konnte, ob auch vernünftig gearbeitet wurde und der alles bewachen konnte. Der Boden wurde sorgfältig umgegraben, ohne Traktor. Dann pflanzte man in etwa 2,5 Meter Abstand Weinstöcke. Da bilden sich dann fruchtbildende Triebe. Ja, das kennen wir vielleicht so ähnlich auch von unseren Himbeeren. Ja, die wurden dann hochgebunden Und vom hölzernen Turm in der Mitte konnte der Weinbergbesitzer alles genau beobachten. Wenn die Trauben reif waren, brachte man sie zur Kelter, wo sie gekeltert, getreten wurden, um den Saft aus ihnen herauszupressen. In Ziegenlederschläuchen wurde der gärende Wein dann gelagert, manchmal auch in tönernen Gefäßen. Im Weinberg durfte keine andere Pflanze kultiviert werden. Und nach 2. Mose 23, 11 musste er jedes siebte Jahr brach liegen. Also 6 Jahre anbauen, 1 Jahr ruhen. 6 Jahre anbauen, 1 Jahr ruhen. 6 Tage arbeiten, 1 Tag ruhen. 6 Tage arbeiten, 1 Tag ruhen. Ein Weinstock, der nicht mehr ertragreich war, wurde ausgerissen und verbrannt. Dieser Überblick soll mal als Anhalt dienen, wie viel Mühe und Aufwand nötig war, so einen Weinberg anzulegen, zu hegen und zu pflegen. Jeder, der heute noch einen Gemüsegarten hat, weiß, das ist auch mühsam. Ja, wenn man sich bücken muss und hacken und graben und machen und tun. Ja. Da braucht man schon das Ziel vor Augen, gute Frucht. Denn wir würden uns nicht in den Gemüsegarten stellen, wenn wir anschließend nichts ernteten. Das Ziel vor Augen, gute Frucht. Und dafür macht man auch so einen Aufwand. In unserem Predigttext ist es ja ähnlich. Der Weinbergbesitzer hatte ja eine Erwartung. Welche Erwartung hatte er? Ja, Vers 2, ja, am Ende da heißt es, dann erwartete er, dass er, der Weinberg, Trauben bringe. Gute Trauben bringe. Und dann heißt es bei der Elberfelder Übersetzung, aber er brachte nur schlechte Beeren. Große Enttäuschung, Misswirtschaft, alles umsonst. Alle Mühsal, alles Schaffen, alles Investieren, nicht gelohnt, nur schlechte Beeren. Jesus selber nimmt im Neuen Testament das Bild von Israel als ausgesuchten, und dann verworfenen Weinstock wieder auf. Davor schiebe ich noch mal ein Bild aus dem Alten Testament. In Jeremia 2,21, da heißt es, ich hatte dich gepflanzt als Edelrebe, lauter echtes Gewächs. Also gepflanzt warst du als edle Rebe. Lauter edles Gewächs. Aber wie hast du dich mir verwandelt in entartete Reben eines fremdartigen Weinstocks? Wie hast du dich mir entartet? Und in Hosea 10, Vers 1 heißt es, Israel war ein üppiger Weinstock, der genügend Früchte hatte. Je zahlreicher seine Frucht wurde, desto zahlreicher machte er die Altäre. Gemeint sind die Baals-Altäre, die Götzenanbetung, fremde Götter. Je schöner sein Land wurde, desto schöner machten sie Gedenksteine. Geteilt ist ihr Herz, jetzt werden sie büßen. Er zerbricht ihre Altäre und verwüstet ihre Gedenksteine. Nun, ein Wort über Israel, aber ist uns das so fern? Geht das da oder sollen wir die Rollos ein bisschen runter machen? Geht so. Ja. Ja. Ist uns das so fern? Ja. Geht's uns gut, brauchen wir Gott doch nicht mehr. Ja. Wenn wir was zu essen wollen, wir gehen doch in Kaufladen und kaufen was. Wenn wir Geld brauchen, gehen wir zum Geldautomaten oder an Bankschalter, da kommt doch immer was her. Wofür brauchen wir denn Gott? Ja. Je zahlreicher unsere Frucht wurde, desto zahlreicher machen wir die Altäre. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren die Kirchen voll. Man hatte gesagt, nie wieder so einen fürchterlichen Krieg. Das hat man dann wohl recht bald wieder vergessen. Deutschland stieg auf wie Phönix aus der Asche und Gott brauchte man nicht mehr. Wir, die wir heute hier sind, wissen, dass wir Jesus brauchen. Wir kommen ja gleich nochmal auf das Zentrum dieses Textes. Ich bin ja immer noch bei der Hinführung. Geteilt ist ihr Herz. Das ist eine Analyse. Und dann nennt Gott aber auch Konsequenzen. Jetzt werden sie büßen. Er zerbricht ihre Altäre, verwüstet ihre Gedenksteine. Was uns wirklich ins Gericht bringt, heute, der Okkultismus und das Vergießen von unschuldigem Blut, das wird nicht ungestraft bleiben. Das hat immer das Gericht Gottes gebracht. Immer. Und Jesus nimmt das wieder auf. Und jetzt enthüllt Jesus das Geheimnis des wahren Weinstocks.
Eines der unvergleichlichen Stichworte unseres Herrn Jesus Christus. Johannes 15, Vers 1 und 2. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen. Und an jede, die Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht.
Hier enthüllt Jesus selber jetzt das Geheimnis des Weinstocks. Denn er sagt, der wahre Weinstock bin ich. Ich bin es, von dem Jesaja schreibt, von dem Hosea schreibt, von dem Jeremia schreibt. Ich bin es. Der wahre Weinstock bin ich. Wie viel Liebe hätte Gott uns denn noch erweisen müssen? Können wir noch mal den Wochenspruch haben? Bitte. Hätte Gott uns noch erweisen müssen, dass wir ihm treu bleiben? Wie viel denn noch? Was hat Gott gegeben für uns? Seinen einzigen Sohn. Sein einziges, was niemand von uns gemacht hätte. Niemand von uns hätte sein Kind gegeben für jemand anderes. Niemand. Abraham riss sich seinen Sohn vom Herzen. Er war bereit, ihn zu opfern und er durfte einen Ersatz nehmen, aber in seinem Herzen war er bereit. Und Gott hatte kein anderes Opfer. Gott musste Jesus im Garten Gethsemane sagen, mein lieber Jesus, du musst diesen Weg in die Gottverlassenheit gehen. Wo Jesus flehte und bittete, ist es nicht möglich, gibt es keinen anderen Weg? Wenn euer Kind zu euch kommt, euch anfleht, ihr tut alles, um dieses Flehen zu erhören. Und Gott sagt, nein, mein lieber Jesus, du musst diesen Weg gehen. Warum? Das zeigt uns, dass es keinen anderen Weg gab, als dass Jesus die Sühne bringt für unsere Schuld und uns mit Gott versöhnt. Wie viel Liebe muss Gott uns denn noch erweisen? So musste Jesus diesen Weg gehen. So ist Gott. Können wir den Predigttext wieder haben? So ist Gott seine Gnade im Gericht. Nicht das eine ohne das andere. Ich kriege keine Gnade ohne Gericht. Dass ich Erlösung brauche, da muss ich erstmal erkennen, wie verloren ich bin. Wenn ich den Leuten immer sage, du bist gut, so wie du bist, dann brauchen sie keine Erlösung. Du brauchst Rettung, ist das Erste, was der Mensch sich von Gott sagen lassen muss, was er glauben muss. Und dann auch sagen, und es gibt Rettung für dich, deshalb ja Evangelium, frohe Botschaft. Nicht nur sagen, es gibt Rettung, sondern auch sagen, du brauchst Rettung. Denn sonst brauche ich sie ja nicht. Ich bin der Weinstock, sagt Jesus, oder besser gesagt, der Weinstock bin ich. Ich möchte es eigentlich lieber so rum übersetzen. Der Weinstock bin ich. Denn er löst ja auf, was im Alten Testament ist, die Tür, ja, der gute Hirte bin ich, ja, und so weiter. Deshalb möchte ich es gern so rum sagen, der gute Weinstock bin ich. Und damit löst er alles Rätselraten um diesen Bericht auf. Ich habe 2, 3 Auslegungen ganz unterschiedlicher Couleur zu unserem Predigttext gelesen, ja, und wundere mich, dass nur einer überhaupt mal auf die Idee kam, zu gucken, was sagt Jesus denn dazu, dass er dieser wahre Weinstock ist. Es geht um ihn, nur aus ihm heraus entsteht gute Frucht. Nicht aus Religion, nicht aus Anstand, nicht aus Erfolg oder Frieden oder aus guter Politik oder aus was es sonst sei, nur aus ihm. Und das vergisst man heute wohl im sogenannten interreligiösen Dialog, was auch immer das sein soll. Würde man das heute wieder sagen, dass nur durch Jesus das Heil kommt, die würden überhaupt nicht mit uns reden. Es gäbe überhaupt keinen interreligiösen Dialog. Aber das verschweigt man besser, man will ja politisch korrekt sein. Aber Gott nennt das falsche Frucht. Und wir die Rebe entfernen, weil sie keine guten Früchte bringt. Und hier in unserem Text, jetzt ab Vers 5, wohlan, ich will euch zeigen, hier kündigt Gott jetzt Gericht an über die falschen Früchte, die entstehen. Es ist ja nicht so, dass gar nichts wuchs. Es wuchs ja was, aber falsche Frucht. Ja? Wenn wir den Text so oberflächlich lesen, können wir meinen, naja, da wuchs gar nichts, also von daher war alles umsonst. Es wuchsen ja Früchte. Aber es wird als schlechte Beeren bezeichnet. Auch die, die Gott untreu sind und nicht nach seinem Wort handeln, bringen Früchtchen hervor. Ja? Auch die Heiden können wunderbare Lieder komponieren. Jetzt mal als ganz irdisches Beispiel. Da braucht man Jesus nicht für. Und auch die, die Jesus nicht kennen, können gesellschaftlich etwas bewirken. Dass andere sagen, toll. Wunderbare Tempel bauen. Ja, was es auch sei. Ja. Und das sieht ja oftmals auch gut aus. Und das wird oft auch in den Gemeinden noch als Frucht verkauft. Als gute Frucht. Was fällt auf? Gott will den Weinberg, also Israel, schutzlos sich selbst überlassen als Gericht. Die Dornenhecken beseitigen, den Schutz wegnehmen. Deshalb habe ich vorhin so ausführlich erklärt, dass man Dornensträucher pflanzte, damit die Halunken und die wilden Tiere draußen blieben. Ja? Die Wachtürme einreißen. Und jetzt werden sie alles überrennen. Die Gegner. Und jetzt ist hier ein Signalwort, ihr Bibelleser, ein Signalwort vom Sündenfall her. Welches? Wenn ich sage, sagt er, ach ja. Vers 6, Dornen und Disteln, der Fluch des Sündenfalls.
Ja.
Gott gibt sie jetzt dahin. Jetzt müssen sie ohne seine Fürsorge leben und verderben. Erst wollten sie sich fremde Altäre aufrichten. Jetzt sagt Gott, jetzt müsst ihr. Jetzt ziehe ich mich zurück. Und wenn Gott seinen Geist wegnimmt, ja, der Weltmensch vernimmt davon nichts. Der sagt, ach, jetzt haben wir alle Freiheiten. Jetzt beginnt der Friede, wenn die Religionen mal abgeschafft sind, dann. Wir wissen, dann sind wir schutzlos dem Teufel und seiner Macht ausgeliefert. Das angekündigte Gericht ist also berechtigt. Aber auch hier haben wir wieder Gottes Gnade im Gericht. Jesus selber hat es angeboten. Er ist der gute Weinstock. Getrennt von ihm, ohne Jesus oder an ihm vorbei, entsteht keine gute Frucht. Ob uns das nun passt oder nicht. So sagt es uns das Wort Gottes und so sehen wir es auch in der Menschheitsgeschichte und vor allem in der Geschichte Gottes und seinem Handeln an und mit den Menschen. Ralf, können wir nochmal den Wochenspruch haben? Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Lasst uns alle mal zusammen diesen Vers laut lesen. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Und so gilt uns das jeden Tag wieder neu, umkehren zu Jesus. Wir kommen doch sonst nicht weiter. Wir hängen doch sonst fest. Und wir sollen fest bei ihm bleiben, nach seinem Willen fragen, seine Werke tun, nicht nach politisch korrekt fragen. Sondern fragen, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und was willst du, dass ich lassen soll? Wir fragen ja immer nur, was soll ich tun? Wenn wir auf die Idee gekommen zu fragen, Herr, was soll ich denn auch mal lassen? Nach seinem Wort, nach seinem Werk fragen. Das ist gute Frucht. Und dazu helfe uns Gott. Amen. Wir wollen beten. Herr, wie wir gerade gesungen haben, bei dir, dem Weinstock, will ich bleiben als die Rebe. Denn nur am Weinstock kann die Rebe leben und gute Frucht bringen. Ich möchte dich bitten, Herr, schenk uns, dass wir bei dir, an dir bleiben. Herr, schenk, dass durch unsere Nachfolge, durch unser Leben mit dir gute Frucht entsteht, über die du dich freust, die dich ehrt. Herr, schenk, dass wir dich erkennen, immer wieder neu, dass wir durch das Lesen der Bibel und durch das Gebet deine Stimme hören. Bewahre uns davor, Herr, dass wir überrannt werden, dass der Teufel uns niedertrampelt. Du hast uns deinen Geist gegeben, der uns in alle Wahrheit leitet. Und wir danken dir, dass du uns mit der Bibel in der Hand die feste Zuversicht, die feste Gewissheit gegeben hast, dass wir bei dir und mit dir auf der richtigen Seite stehen. Herr, stärke unseren Glauben, mehre, kräftige und gründe du ihn in dir, komme, was da wolle. Danke, dass wir alle Hoffnung auf dich setzen dürfen. Dass wir nicht auf die Umstände gucken müssen, sondern auf dich und dein Wort, weil du noch nie enttäuscht hast. Und so danken wir dir, dass dein Wort gilt und lebendig ist, gestern und heute und morgen und auch in alle Ewigkeit. Amen.